Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 105. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Guter Geschmack, saubere Produktion ohne Gentechnik und Pestizide oder sonstige Zusatzstoffe sowie ein fairer Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt, das beschreibt nicht wirklich das aktuelle Geschehen in der Lebensmittelwelt, aber genau das hat sich die Slow Food Bewegung zum Ziel gesetzt. Es gibt dazu auch eine eigene Nachwuchsorganisation, die heute von Katrin Schwärmer-Funke vorgestellt wird, die die Slow Food Youth Düsseldorf mitgegründet hat. Sie bringt uns in den nächsten 29 Minuten diese Bewegung junger Erwachsener näher, die ein neu erwachtes Interesse an der Ernährung aufgreift und im Unterschied zu den Vorgängern wesentlich politischer ist und öffentlichkeitswirksame Aktionen durchführt. So wurde beispielsweise Gemüse, das sonst auf dem Feld liegen geblieben wäre, gerettet und in der Uni Düsseldorf zusammen mit Zubereitungstipps an Studenten verschenkt. Katrin Schwärmer-Funke beschäftigt sich auch beruflich damit, die Kultur rund ums Essen zu vermitteln und entwickelt dabei viel Fantasie. So hat sie beispielsweise mit Kindern Sellerie-Bongos und andere Gemüseinstrumente gebaut und aus den Resten eine Suppe gekocht.
Ja, ich bin Katrin Schwärmer-Funke, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in Düsseldorf und ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin fürs Essen und für den verantwortungsvollen Genuss, sage ich mal. Das heißt, ich bin unheimlich neugierig, mich interessiert es zu wissen, wo mein Essen herkommt, wie es produziert wird, welche unterschiedlichen Kartoffelsorten es gibt und was ich sozusagen tun kann, um in dieser Hinsicht die Welt zu retten und um die Vielfalt zu erhalten, auch für diejenigen, die nach mir kommen.
Mhm. Genau. Wunderbar. Und eine deiner Aktivitäten, die Welt in diesem Bereich zu retten, ist ja, dass du Mitglied bei der Slow Food Youth Düsseldorf bist.
Genau.
Worum geht's da?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar sind wir ein Teil von der Slow Food Bewegung. Die Slow Food Bewegung ist eine internationale Bewegung, die seit über 20 Jahren besteht, gegründet in Italien, in gewisser Weise als Gegenbewegung zur Fastfood-Bewegung, die mittlerweile aber den Globus umspannt und in allen Kontinenten vertreten ist. In Deutschland gibt es ca. 11.000 Mitglieder und es geht darum, oder diesen Mitgliedern geht es darum und der Bewegung, sich einzusetzen, zum einen für den Genuss, also für auch die Freude am Essen, aber immer gekoppelt mit dem Begriff Verantwortung, Nachhaltigkeit, also zu schauen, wie können wir wirklich gute Lebensmittel produzieren und das auch nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Europa, sondern das auch in einem globalen Kontext sehen. Mhm. Und es gibt einen ganz guten Slogan, der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst von der Philosophie her, die hinter Slow Food steckt. Und das sind die drei Wörter gut, sauber und fair. Das bedeutet, dass das sozusagen die Philosophie ist, zum einen Lebensmittel sollen gut schmecken. Also eine Tomate zum Beispiel soll nicht nach Wasser schmecken, sondern nach Tomate. Zum Zweiten, sie soll sauber produziert sein, das heißt ohne Gentechnik, ohne Pestizideinsatz, ohne sonstige Zusatzstoffe, also sozusagen das pure Lebensmittel. Und zum Dritten soll das Ganze fair ablaufen für Mensch, Tier und Umwelt, das heißt faire Löhne, gescheite Arbeitsbedingungen in diese Richtung. Und wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann ist schon viel getan. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt wären oder öfter erfüllt wären, würde es der Welt besser gehen und uns selbst in unseren Körpern, denke ich auch.
Mhm. Gut, das ist Slow Food allgemein.
Genau.
Was unterscheidet dann die Jugend?
Es gibt seit, ich weiß gar nicht genau seit wann, seit ungefähr 5 bis 10 Jahren auch eine Jugendbewegung von Slow Food, Slow Food Youth. Hieß früher Youth Food Movement. Und da haben sich sozusagen die Leute versammelt, die wie der Name schon sagt, etwas jünger sind. Die Slow-Food-Bewegung an sich, da ist das Durchschnittsalter schon relativ hoch. Also da, es gibt viele Genießer, die eben auch mit mehr Geld in der Tasche sich einfach gerne an den Tisch setzen und genießen, was ja auch in Ordnung ist. Aber es gibt seit einigen Jahren auch ein unheimliches Bedürfnis unter jungen Leuten und eine unheimliche Nachfrage und eine Neugier auch, sich ebenfalls mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen und Fragen zu stellen. Und ja, so kam da immer mehr Schwung in diese Slow-Food-Use-Bewegung. Und es gibt mittlerweile 10 verschiedene oder über 10 Gruppen in Deutschland alleine und auch ein Netzwerk international von jungen Leuten, die nochmal anders als die traditionellen Slow-Foodler, nenne ich sie jetzt mal, obwohl man die auch nicht über einen Kamm scheren kann, aber so grob gesagt, nochmal andere Formate auch entwickeln, andere Veranstaltungsideen haben und andere, ja, einfach auch anders vorgehen, um ein bestimmtes Thema anzugehen. Also, die auch natürlich vernetzter sind durch die ganzen sozialen Medien, die einfach nochmal frischere Ideen haben, die ein bisschen unkonventioneller sind und die teilweise auch viel stärker politisch denken und sozusagen Aktionen, auch öffentliche Aktionen sich überlegen und sich eben jetzt nicht nur treffen zum Kochstammtisch oder zum zu verschiedenen Kochkursen oder so, wie es das eben schon länger in der Slow-Food-Geschichte gibt, sondern die sich da ganz neue Sachen ausgedacht haben.
Und was macht ihr hier mit eurer Düsseldorfer Gruppe ganz praktisch?
Ja, die Düsseldorfer Gruppe existiert seit ungefähr seit einem Jahr oder etwas länger. Ich habe die selber mit ins Leben gerufen, weil mir eben hier das Junge gefehlt hat und der Aktionismus so ein bisschen. Was wir zum Beispiel ganz praktisch machen, ist, dass wir Gemüse retten auf Ackern. Es gibt hier so ein Mietgartenprojekt und da haben wir am Ende der letzten Saison festgestellt, dass da unheimlich viel Gemüse noch auf dem Acker sein trauriges Dasein fristet und nicht geerntet wurde von den Mietern. Und da haben wir dann mit gemeinschaftlicher Kraft sozusagen das Gemüse eingesammelt, haben das verkocht und teilweise auch roh belassen und haben das dann vor der Uni-Bibliothek als ein sogenanntes Eat-In, also als ein Protestessen, dargeboten. Also man konnte, wir haben Gemüse verschenkt, wir haben Spitzkohl, Quiche verschenkt, wir haben natürlich in dem Zuge auch informiert, was ist Slow Food und wie könnt ihr, was sind alte Gemüsesorten, wie sieht eine Steckrübe aus und solche Sachen. Also das war eine Aktion.
Wie war so die Resonanz?
Die Resonanz war super, das Wetter war schrecklich, aber es hat permanent geregnet, wir standen da unter so einem Dach. Und der Antrag war groß. Es war erstmal unverständlich für viele, dass wir Dinge kostenlos anbieten. Aber wir haben tatsächlich viele, viele Flyer auch verteilt. Und wir haben eben monatlich einen Stammtisch, immer am ersten Dienstag im Monat. Oder Stammtisch ist, stimmt gar nicht so recht, es ist kein klassischer Stammtisch, aber ein monatliches Treffen. Und da sind dann tatsächlich auch, also da konnten wir über diese Aktion an der Uni einige neue Mitstreiter gewinnen, die sich dann uns angeschlossen haben. So gesehen war das ganz, ganz erfolgreich. Wir beteiligen uns auch zusammen mit anderen Initiativen. Hier in Düsseldorf gibt es in meinen Augen eine relativ reichhaltige Landschaft an verschiedenster Initiativen, die sich für ähnliche oder überlappende Themen einsetzen. Da beteiligen wir uns eben teilweise auch an Podiumsdiskussionen, an Diskussionen zu Dokumentarfilmen, am großen Monsanto, an der Monsanto-Demonstration haben wir uns beteiligt und haben dort zum Beispiel einen Stand gehabt, wo man so kleine Seedballs, Samenbomben selber herstellen konnte. Das sind ganz unterschiedliche Aktivitäten. Natürlich treffen wir uns eben auch, gerade diese monatlichen Treffen sind dazu da, einfach sich auszutauschen über Rezepte, über irgendwelche neuen Produkte, über gute Läden, über irgendwelche Restaurants, die mit guten Zutaten arbeiten, um selber auch zu kochen. Also wir machen da auch immer verschiedene saisonale Dinge. Wir haben zum Beispiel Bärlauchpesto selber hergestellt.
Ja.
Solche Sachen.
Du sagtest ja, ein Kriterium für Slow Food ist, dass das Essen gut sein soll.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob das jeder überhaupt
wirklich beurteilen kann. Also kann man schmecken lernen, also ob etwas gut schmeckt, ist ja erstmal subjektiv. Und wenn man irgendwie mit Meckes und Co. aufgewachsen ist, dann weiß ich nicht, ob man irgendwie sofort mit fliegenden Fahnen, ich sag mal, zu euren Rezepten überläuft.
Das ist schwierig. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es möglich ist. Und ich habe das auch schon selber erlebt. Wir haben zum Beispiel, das kann ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen, von einer Slow Food Use Aktion, die wir gemacht haben. Wir sind angefragt worden von einem Berufskolleg aus Köln, die einen Gesundheitstag gemacht haben an ihrer Schule und eben verschiedene Aktionen zum Thema Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und wir haben dort ein Buffet aufgebaut, das nach Farben sortiert war. Ein Buffet, ein Gemüsebuffet, ein teilweise an zubereitetem Gemüse. Und haben zu dem Gemüse dann auch so kleine Steckbriefkarten gemacht, wo auf der Vorderseite das Gemüse war und auf der Rückseite ganz kurz noch nicht mal Sätzen, also in so Schlagworten, was man mit diesem Gemüse machen kann. Ob man es braten kann, mit welchen Gewürzen man es, also wirklich ganz, ganz simpel und basic, wie man dieses Gemüse verarbeiten kann. Und wir haben festgestellt, dass das Interesse war riesig. Die Karten waren unheimlich schnell weg. Es kamen Schüler, die teilweise noch nie in ihrem Leben eine Pastinake oder eine rohe rote Beete oder so Gemüse in Rohform oder bestimmte Sorten noch überhaupt nicht kannten und die aber ganz, ganz offen waren. Mhm. Also oft auch einfach, weil das interessant aussah. Also wir hatten zum Beispiel blaue Kartoffeln dabei, der Sorte blauer Schwede. Und das war natürlich erstmal auch irgendwie ein Hingucker. Und dadurch, dass wir es dann eben auch noch so präsentiert hatten, nach Farben sortiert, war das Gemüse automatisch attraktiver, als wenn es vielleicht irgendwo verpackt im Supermarkt liegt. Aber das war total spannend. Also da kamen dann auch viele Gespräche zustande. Was ist das? Wie wächst das? Kann man das wirklich essen? Sind die Kartoffeln gefärbt? Und solche Sachen. Ja. Nicht nur von den Schülern, auch von den Lehrern.
Mhm. Ja. Mhm.
So gesehen glaube ich, dass man das schon lernen kann, auch wenn, wenn man sich da schon bewusst für Zeit nehmen zahlen soll. Also ich glaube, jemanden zu zwingen, seinen Geschmack zu schulen, ist relativ schwierig. Da muss schon, aber wenn man es auf eine kreative Art macht, ist die Neugier automatisch noch vorhanden. Und je jünger die Leute sind, also gerade bei Kindern, ist das noch viel, viel stärker der Fall.
Ja, genau. Macht ihr irgendwelche, ich sag mal, Kurse oder Workshops oder wie führt ihr die Leute, die erstmal keinen ausgebildeten Geschmack haben, denn daran?
Also im Zuge der Slow Food Geschichte machen wir jetzt da speziell für Düsseldorf nichts Konkretes. Also natürlich bei unseren monatlichen Treffen kochen wir selber und die sozusagen da schon fitter sind oder mehr Erfahrung haben, die Neuen lernen immer von den Alten und die Jüngeren wobei das gar nicht unbedingt was immer mit Alter zu tun hat.
Die Erfahreneren.
Die Unerfahreneren lernen von den Erfahrenen. Dann für Slow Food allgemein, es gibt jedes Jahr in Stuttgart eine Messe, die Slow Food Messe, wo man eben unheimlich viel auch selber probieren kann, wo die Produzenten anwesend sind, wo man wirklich den Produzenten direkt Fragen stellen kann oder eben einfach auch testen, wie schmeckt jetzt dieses Olivenöl im Vergleich zu dem, und man hat dann einfach automatisch eine Auswahl und eine Palette.
Ja.
Und dadurch, wird ja der Geschmack immer wieder weiter sensibilisiert. Natürlich muss man erstmal zu der Messe hinkommen, aber das ist auch oft so, ich habe das dort festgestellt, weil dort parallel noch unterschiedliche Messen sind, also eine Fossilienmesse und eine Baumesse und verschiedene andere Messen, die gar nichts mit dem Thema Ernährung zu tun haben, und dass sich dann das Publikum auch schneller mischt, also dass man einfach dann sieht, okay, das sind Leute, die jetzt da eigentlich keine besondere Affinität zu dem Thema haben, aber trotzdem mal reinkommen und dann halt irgendwie fasziniert sind von dem, was dort passiert.
Mhm. Mhm. Du hast gerade diese blauen Kartoffeln angesprochen, die man normalerweise erstmal nicht kennt. Und es scheint mir ja im Moment auch so einen Trend zu geben, dass man wieder viele Gemüsesorten ausgräbt, die vielleicht früher mal alltäglich waren, aber in den Supermärkten zumindest nicht zu finden sind. Unterstützt ihr das auch in irgendeiner Weise aktiv?
Es gibt, also was über Slow Food, was Slow Food betrifft, gibt es die Arche des Geschmacks. Und da gibt es den schönen Slogan, Essen, was man retten will. Die Arche des Geschmacks, das sind verschiedene Tierrassen und auch Obst- und Gemüsesorten, Getreidesorten, die sozusagen vom Aussterben bedroht sind. Und Slow Food setzt sich dafür ein, dass eben wieder mehr Landwirte die Sorten anbauen oder die bestimmten Tierrassen halten, sodass sie sozusagen die Vielfalt erhalten bleibt. Mhm. Also das ist sozusagen auch ein Projekt, was sich irgendwo dann eben immer gesagt wird, wenn diese Sorten auch wieder nachgefragt werden, wenn die Nachfrage da ist, ist natürlich auch wieder der Anreiz da für die Produzenten oder die Sicherheit eben auch, dass ihre Produkte abgenommen werden und dass dann wieder auch die Motivation steigt, alte Sorten, die auch teilweise unter schwierigeren Bedingungen produziert werden müssen, wieder anzubauen.
Ja, okay.
Und was die Sortenvielfalt zum Beispiel bei den Kartoffeln anbetrifft, das hatten wir eben schon mal mit den blauen Kartoffelsorten, da helfen zum Beispiel auch so Verkostungsveranstaltungen. Also ich bin selber neben meinem Engagement bei Slow Food, was sozusagen mein ehrenamtliches Engagement ist, bin ich auch selbstständig als Kulturkulinarikerin und biete sozusagen Veranstaltungen an, konzipiere Workshops, wo es eben auch darum geht, den Wert des Essens, auch den kulturellen Wert des Essens zu vermitteln. Und dazu gehören eben unter anderem auch so Veranstaltungen, wo ich dann zum Beispiel 6 oder 7 Kartoffelsorten koche oder dämpfe oder verschieden zubereite und dann versehen mit Infos zu den einzelnen Sorten, zu der Geschichte der einzelnen Sorten, mich in irgendeinen öffentlichen Raum begebe oder zu bestehenden Veranstaltungen und dort die Leute einfach probieren lasse und testen lasse und eben dann auch über Fragen herausfinde, okay, wie unterscheiden sich Kartoffeln, welche Kriterien gibt es da, außer mehlig oder festkochend, wie können die schmecken, was gibt es für Adjektive, also da merkt man auch, dass es da unheimlich viele Fragezeichen gibt. Viele kennen nur, es ist lecker oder es ist nicht lecker. Aber genau, einen Geschmack zu beschreiben, ist auch eine unheimlich schwierige Sache und ist natürlich auch eine sehr subjektive Sache ein Stück weit. Aber sich mit dem auseinanderzusetzen, wie Dinge schmecken können, führt dazu, das Ganze eben einfach auch differenzierter betrachten zu können und am Ende dann auch eben ganz klar Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wenn man jetzt mal von den Kartoffeln zum Beispiel zu den Äpfeln geht, zum Puressen nehme ich diese Apfelsorte, zum Backen nehme ich diese Apfelsorte, für Kompott ist diese Apfelsorte gut geeignet und für Apfelsaft habe ich jene Apfelsorte am liebsten.
Ja.
Also da dann einfach das klar, ganz, ganz klar äußern zu können.
Ja. Es ist ja auch gleichzeitig so, ich meine, dadurch, dass man, dass jeder essen muss und mehrmals täglich, ist das ja auch so ein universelles Thema, das unheimlich weit kombinierbar ist. Und du schreibst das ja auch auf deiner Website beispielsweise, dass es auch ein guter Anlass ist, Menschen miteinander zusammenzubringen, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Machst du da auch aktiv irgendwas in dem Bereich?
Im Moment ist das gerade nicht im Fokus, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder oder gerade unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Kulturkreise ganz unterschiedliche Rezepte mitbringen, unterschiedliche Gemüsesorten mitbringen, unterschiedliche Zubereitungsarten, auch unterschiedliche Feste, die mit bestimmten kulinarischen Ritualen verbunden sind. Und dass ich es unheimlich spannend finde, oder dass ich die Erfahrung gemacht habe, auch in einzelnen Gesprächen mit Freunden, mit im Grunde auch relativ unbekannten Leuten, sobald man über das Thema Essen anfängt zu reden, sind unheimlich viele andere Barrieren plötzlich fallen unter den Tisch. Also die Sprachbarriere fällt oft unter den Tisch, weil man einfach, sobald man gemeinsam an einem Tisch sitzt und isst, sich automatisch auf einer anderen Ebene austauschen kann.
Ja.
Und das finde ich unheimlich spannend. Also ich war einmal, es gab zum Beispiel einen Kontext, da war ich in einem Seminar, wo ja, verschiedene arbeitslose Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkamen und jeder irgendwie sich kurz vorstellen sollte. Und man hat bei einem türkischen älteren Mann gemerkt, dass er relativ schlecht Deutsch spricht. Und er hat dann erzählt von seiner Heimat und von dem Brokkoli, den er dort angebaut hat. Und plötzlich war die Sprache kein großes Problem mehr. Und man hat gemerkt, er ist unheimlich emotional in der Situation und ganz begeistert und seine Augen fangen an zu leuchten. Und für mich war das ein wunderschönes Beispiel, dass Essen einfach oder dass das Nahrung so eine besondere Kraft hat, die Menschen eben auch begeistern kann und verbinden kann. Und dass ich mir auch überlege, in meiner Profession sozusagen als Kulturpädagogin oder Kulturvermittlerin, wie ich diese Kraft nutzen kann, um Menschen an einen Tisch zu bringen, die vielleicht voneinander lernen können, die sich gegenseitig bereichern können, um die Kommunikation in dem Stadtteil vielleicht anzuregen oder in einer bestimmten Community. Das finde ich unheimlich spannend.
Ja. Wer wäre denn in so einer Situation ein Auftraggeber dafür?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich arbeite zum Beispiel für Kulturämter. Ich habe vorgestern eine Aktion gemacht in Mönchengladbach bei einem Straßenfest. Das waren 150 Jahre, hat dieses Stadtviertel existiert. Und da gab es ein großes Straßenfest, wo zum Beispiel auch eine 500 Meter lange Kaffeetafel mitten in der Stadt aufgebaut wurde, um verschiedene Straßen zu verbinden, die eigentlich keine richtige Verbindung haben, aber doch irgendwo verbunden sind. Das ist ein bisschen paradox. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und ich selber habe dort eine Aktion gemacht, die sich jetzt eher an Kinder gerichtet hat. Aber da kamen auch Erwachsene vorbei, da kamen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichster Altersgruppen und haben sich eben an dieser Aktion beteiligt, die daran bestand, Instrumente aus Gemüse zu bauen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber im Grunde...
Spielbare,
ja.
Aha, was war das denn zum Beispiel?
Das war zum Beispiel ein Didgeridoo aus Gurken. Also kein Didgeridoo, man darf sich jetzt nicht ein 1,50 Meter langes Instrument vorstellen, aber wenn man einfach eine Gurke mit einem Melonenausstecher aushöhlt und da reinbläst, dann gibt es einen elefantentrötenartigen Klang. Und man kann es in gewisser Weise Didgeridoo nennen.
Okay, was
noch? Oder zum Beispiel, was hatten wir noch? Wir hatten Auberginenklappern. Da schneidet man die Auberginen einfach von unten so zu zwei Drittel ein, in drei parallelen Schnitten und hat dann so eine Art Kastagnette, die sich total schön anhört, ein bisschen dumpfer, aber man muss ein bisschen vorsichtig spielen. Dann hatten wir Möhrenpfeifen. Das ist ein relativ aufwendiges Instrument, aber das gibt einen sehr klaren Pfeifenklang, Flötenklang. Dann hatten wir Wirsingblätter, die man einfach etwas mit Wasser bestäubt und dann quietschende Geräusche aus denen sozusagen als eher so ein Hintergrundgeräusch. Dann hatten wir Sellerie-Bongos, also ausgehöhlte Selleries und Kohlrabi-Bongos, ausgehöhlte Kohlrabi. Unterschiedlichste Instrumente, mehrere Instrumente wurden erfunden, auch von den Kindern und Jugendlichen. Rasseln mit Paprikasamen zum Beispiel. Und das war unheimlich spaßig und gleichzeitig war es ernst, weil jeder nur die Instrumente bauen durfte, die er nachher auch verspeisen wollte. Und wir dann eben auch aus den Resten, also das geht dann, da kommen wir zum Thema Lebensmittelverschwendung auch so ein bisschen. Es ist mir auch unheimlich wichtig, oder Lebensmittelverschwendung ist ja an sich ein großes Thema gerade. Und in meinen Projekten ist es mir einfach auch immer wichtig zu zeigen, okay, wir können mit dem Essen spielen und das macht auch, und ich finde, mit dem Essen spielen ist erlaubt, weil es oft auch nochmal einen anderen Zugang, gerade für Kinder, gibt zu Gefühl, Obst und Gemüse. Und ob man jetzt eine Pizza normal belegt oder ob man die als Gesicht, die Oliven als Augen nimmt und die Paprika als Mund, ist doch wunderbar, wenn man damit spielen kann.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig zu sehen, es ist trotzdem ein essbares Material. Und wenn ich daraus jetzt aus der Sellerie eine Bongo baue, dann bleibt das Innenleben übrig und das werfe ich nicht in den Müll, sondern das kann ich noch verwenden. Mhm. Und deshalb haben wir dann eben auch dort vor Ort gestern eine mobile Küche aufgebaut und haben dann aus den Resten der Sellerie-Bongo eine Selleriesuppe gekocht und
solche Sachen. Ja. Kannten die Kinder die ganzen Gemüsesorten, die ihr da verwendet habt, schon oder haben die wie bei der Gelegenheit auch teilweise erst kennengelernt?
Also Paprikas waren bekannt, Gurken wurden vereinzelt mit Zucchinis verwechselt, Auberginen waren nicht allen bekannt, Sellerie auch so. Die Kinder dort waren schon relativ fit, weil das ganze Projekt in einem Gemeinschaftsgarten stattgefunden hat, der da auch schon ein bisschen Aufklärungsarbeit vorab geleistet hatte, denke ich mal. Aber natürlich kamen vereinzelt Kinder, die nicht genau wussten, was es ist oder wie man damit umgeht oder was man davon essen kann.
Ja.
Und genau.
Schön.
Also ich glaube, solche Aktionen wie diese Instrumentenbau-Aktion, also ich merke, dass die unheimlich gut ankommen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Geldgebern letztendlich, weil es zum einen ein sehr kreativer und neuer Zugang ist und es jetzt da jetzt nicht um Kalorien und um Ernährungswissenschaft geht, sondern das Ganze auch ein Stück weit spielerisch ist. Und weshalb das Thema Ernährung, glaube ich, insgesamt auch gerade so ein bisschen auch unter in meiner Generation so eine Art Hype erfährt, glaube ich, liegt auch daran, dadurch, dass sozusagen unsere Zeit immer digitalisierter wird und immer mehr Menschen immer mehr Zeit vor digitalen Geräten, vor Laptops und mit Smartphones beschäftigt sind, dass es einfach da so die Sehnsucht nach einem Gegengewicht gibt und die Sehnsucht, mit den Händen wirklich in der Erde zu wühlen. Weshalb ich selber mir auch, also ich merke, dass ich da selber auch ganz stark drin bin und mir deshalb selber auch ein Stück Garten gemietet habe, weil ich das einen unheimlich wertvollen Ausgleich finde zu dem, was ich sonst tue und zu meiner Arbeit vom Computer. Und dass ich das gerade ganz stark spüre. Also das ist ganz unabhängig von Lebensmittelskandalen, die einen auch an der Industrie zweifeln lassen, eben auch dieses ganz starke Bedürfnis, dieses Do-it-yourself wieder mehr zu etablieren, selbst für sich verantwortlich zu sein, natürlich auch, um zu wissen, welche Inhaltsstoffe sind jetzt in meinem Lebensmittel und wie ursprünglich ist das Ganze. Aber ich glaube, das ist so insgesamt diese ganze Handarbeitsbewegung, ob es jetzt Gärtnern ist oder Stricken oder sonst irgendwas, genau. Dass eben gerade unter jüngeren Leuten da ganz stark dieses Handwerkliche gesucht wird.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel auch eine Idee, die ich im Hinterkopf habe, da noch stärker einen Ort oder eine Plattform zu schaffen, wo sich solche Kompetenzen weiterentwickeln lassen. Weil wenn ich verspüre, ich habe die Sehnsucht zu Gärtnern, dann habe ich ja noch nicht automatisch das Wissen und die Erfahrung, die dazu nötig wäre. Sondern ich glaube, es wäre schön, wenn es mehr solche Orte geben könnte, wo man tatsächlich auch selber sich ausprobieren und sich austauschen kann mit Leuten, die vielleicht das Wissen haben, aber nicht mehr die körperliche Kraft, um bestimmte Dinge zu erledigen.
Ja.
Und dass sich eben da vielleicht auch die Generationen wieder viel stärker verzahnen könnten und viel stärker in Kontakt kommen könnten. Was ich auch für kulinarische Projekte unheimlich spannend finde. Also da zu schauen, wie können die Jüngeren von dem Wissen der Älteren profitieren und wie können sozusagen die Älteren ihr Wissen wieder über andere mediale Kanäle und auch weitergeben und wie kann das Wissen irgendwo weiterleben oder auch konserviert werden ein Stück weit.
Mhm. Mhm. Wie viele Mitglieder habt ihr hier in Düsseldorf?
Slow Food Juice in Düsseldorf sind wir sozusagen der Kern, der auch Dinge selber organisiert, ist relativ klein, also das sind so 5 bis 10 Leute.
Mhm.
Allerdings gibt es sehr, sehr viele Interessenten, die einfach, also es gibt mehr als 100 Leute, die unsere Aktivitäten online verfolgen und die zu Aktionen vorbeischauen und die einfach interessiert sind an dem, was wir tun. Und wenn wir je mehr öffentliche Aktionen wir starten, desto größer wird eben auch das Interesse. Also da.
Ja. Seid ihr ein loses Netzwerk oder seid ihr ein Verein? Oder wie seid ihr?
Wir sind ein loses Netzwerk. es kann jederzeit dazustoßen. Also besonders zu unseren monatlichen Treffen sind immer auch gerne neue Gesichter gerne gesehen. Mhm. Man kann uns anschreiben, wir planen auch verschiedene Dinge. Wir planen zum Beispiel auch Besuche zu Produzenten. Wir haben letztens eine Eisdiele hier in Düsseldorf getestet, die auch Slowfood-Mitglied ist und wo wir einfach deren Eis mal ausprobiert haben. Wir planen eventuell einen Ausflug zu einer Biobäckerei, nicht in Düsseldorf, etwas weiter entfernt, aber hier im Umland. Oder auch so Filmabende, wo wir verschiedene Dokumentationen schon in petto haben und sind aber auch offen für ganz neue Ideen und für neue Leute.
Prima. Ich danke dir.
Gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.